ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Der SC Verl bleibt der Angstgegner von Rot-Weiß Essen. Zum Flutlichtspiel gestern Abend in der englischen Woche gab es eine 1:3 Heimpleite für die Essener. Eine Szene stand dabei besonders im Fokus. In der 32. Minute hat Eitschberger die rote Karte gesehen. Wir analysieren die Szene hier heute im Talk. War es eine Fehlentscheidung oder keine? Richten den Blick aber auch schon nach vorne, denn am Samstag steht das Auswärtsspiel in Rostock an. Außerdem schauen wir auf die Tabelle, denn RWE steckt jetzt mitten im Abstiegskampf und wir schauen, ob die Mannschaft dem gewachsen ist.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Schön, dass wir wieder zu dritt im Studio sitzen, Martin.
Ist auch angenehmer hier.
Ja, hat's aus Dresden wieder nach Hause geschafft. Genau, der Verl-Fluch, ich habe es letzte Mal gesagt, ist noch nicht bezwungen. Es gab gestern Abend die Heimpleite. Wir wollen das Ganze heute mal aufdröseln. Es gab da sicherlich eine Szene, über die im Nachhinein viel diskutiert wurde. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein.
Szene des Spiels.
Ich kann mir nämlich fast denken, Ralf, ich glaube, du hast sie dir rausgesucht, ja. Welche Szene das sein könnte.
Dein Puls schlägt höher, dann kannst du damit starten.
Raussuchen muss man die gar nicht. Ich meine, die liegt da wirklich auf dem Tisch. Es gab keine andere als die 32. Minute. Ich habe immer noch Puls von dem Spiel, glaube ich. Normalerweise schlafe ich gut nach solchen Begegnungen. Aber gestern, das war alles ein bisschen zu heavy, fand ich, was da auf Rot-Weiß eingestürmt ist. Die Szene, ja klar, es war ein Foulspiel von Eitschberger gegen Tag. Der hat ihn oben an der Schulter gefasst. Taktisches Foul, gelbe Karte, alles wäre in Ordnung gewesen. Aber plötzlich hat Schiedsrichter Nico Fuchs noch eine Eingebung, sieht da die blutende Wunde am Fußgelenk und zückt dann nach ungefähr ein oder zwei Minuten glatt rot. Und von da an war das ein anderes Spiel. Das Spiel ist natürlich sofort gekippt in die Richtung und ja, es war ja auch nicht die einzige Szene, aber darauf komme ich dann später noch zu sprechen.
Aber ganz klar jetzt gefragt und das gleiche frage ich dich dann auch, Martin. Fehlentscheidung, ja oder nein?
Ich finde es zu hart. Er hat bis dahin sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat weder gegrätscht, noch hat er wirklich zugetreten. Er hat ihn unten getroffen, ja, gestreift wahrscheinlich. Ich meine, bei den Stollen hat man schnell eine Risswunde, sah wahrscheinlich brutaler aus, als es war. Ich glaube, der hat der Schiedsrichter sich von einigen Dingen dann eben beeinflussen lassen in dem Augenblick.
Was sagst du, Martin?
Ich würde auch sagen, dass es eine überharte Entscheidung war. Also ich finde, wenn ein Schiedsrichter zu diesem Zeitpunkt rot gibt und dann auch noch seine Meinung ändert, also dann von gelb auf rot umschwingt, dann muss es eine ganz klare Kiste sein und das war es dann auch nicht. Wobei ich sage, wenn man sich so Bundesliga und sowas anschaut, in höheren Sphären, für solche Aktionen hat es schon mal rot gegeben, weil die Sohle ja schon ein bisschen offen war, er trifft ihn, der Spieler blutet, muss ausgewechselt werden. Aber es war halt keinerlei Absicht dahinter. Und wie gesagt, also wenn er da nochmal seine Meinung ändert, muss es eine ganz klare Sache sein. Und das war es eben nicht. Und deshalb hätte ich jetzt die rote Karte auch nicht gegeben, war überhart. Nichtsdestotrotz war es ein bisschen ungeschickt von Eitschberger. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man da unbedingt auch das taktische Foul begeben musste. Man hatte dann auch eine Überzahl, er hätte auch ins Laufduell gehen können. War natürlich keine Absicht dahinter, war ein bisschen ungeschickt, sehr, sehr blöd gelaufen.
Ja, er hatte sich dann danach auch nochmal gerechtfertigt, weiß ich nicht, aber hat er genau das gesagt, was du gesagt hast, ne?
Er hat offener Sohle lassen, ne? Von dem Eindrücken.
Hat sich das dann nochmal angeschaut.
Ja. Dem Einfluss komme ich gleich noch.
Ja. Genau. Aber Martin, erstmal du, deine Szene des Spiels.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt zwei Szenen, die beiden Gegentore, das 0-1 und das 0-2. Man muss das Spiel auch von beiden Seiten betrachten. Die rote Karte hat das Spiel maßgeblich beeinflusst, aber auch mit 10 Spielern darf man zumindest mal vernünftig verteidigen. Und das hat Rot-Weiß in diesen beiden Szenen überhaupt nicht gemacht. Beim 0-1 irrte Nils Kaiser vor der Abwehr irgendwo rum, war nicht auf dem Posten. Kraulich zu weit weg vom Gegenspieler, Alonso kommt einen Schritt zu spät. Also da war Rot-Weiß nach der Halbzeit, wie schon in Dresden ein paar Tage zuvor, überhaupt nicht wach. Das Tor war auf jeden Fall ein Stimmungskiller. Und dann dieses 0-2, was mich ehrlich gesagt noch mehr aufgeregt hat, das Abwehrverhalten von Rios Alonso. Also es war überhaupt kein Abwehrverhalten, er hat den Zweikampf einfach verweigert, hebt dann da alibimäßig die Arme, bleibt dann auch noch stehen. Also das kannst du dir einfach in der dritten Liga im Profifußball nicht erlauben. Als ich das gesehen habe, nochmal im Nachgang bei Magenta, da hat sich bei mir wirklich der Magen umgedreht. Also so darfst du einfach auf dem Niveau nicht verteidigen. Ich halte sehr viel von Rios Alonso, ist ein richtig guter Innenverteidiger, technisch beschlagen, ballsicher, gut in der Balleroberung, aber er hat in dieser Saison bisher zu viele Aussetzer und darf sich dann auch nicht beschweren, dass er dann eben zwischendurch mal auf der Bank sitzt.
Aber auch sonst die anderen Verteidiger auch nicht so gut weggekommen gestern. Wenn ich mir eure Einzelkritik angucke, verlinken wir euch gerne nochmal in der Beschreibung. Nee. Gerade auch so ein Kraulich zum Beispiel, der im Dresden-Spiel eigentlich der starke Mann war.
Hat auch wieder viele Zweikämpfe gewonnen, hat lange vieles richtig gemacht. Aber auch, wie gesagt, angesprochen, bei dem 0-1 steht er zu weit weg vom Gegenspieler. Beim 1-3, klar, da läuft ihm dieser dicke Fehler, der jetzt vielleicht nicht spielentscheidend war, wobei, wer weiß, ne, vielleicht hat man nochmal die Möglichkeit durch einen langen Ball kurz vor Schluss, also da darf er einfach den Ball so nicht spielen, ne, sondern muss Körpertäuschen machen, rumdrehen, andere Seite. Ja, Schulz, habe ich jetzt nicht so kritisch gesehen, ehrlich gesagt, bei dem 0-2, da kann er nicht viel machen, beim 0-1 schätzt er den Ball, der vom Pfosten abspringt, ein bisschen falsch ein, aber da trifft ihn jetzt keine Schuld. Aber wie gesagt, insgesamt war es einfach ein bisschen zu dünn.
Ralf, du hast gesagt, du hast so auch noch ein, zwei
noch
Punkte.
Nicht vor, ja, ich möchte den Schiedsrichter noch nicht davon kommen lassen.
Genau, abgesehen von der ja durchaus kritischen
Es war ja nicht nur diese eine Szene. Das hat sich ja danach ja gehäuft, die Entscheidung. Ich denke an Winzheimer, der fast schon am gegnerischen Strafraum war in der zweiten Halbzeit und dann zurückgewiffen wird vom Schiedsrichter, der dann auf Freistoß in der Hälfte von RWE weit, weit hinten entscheidet, wo Müse gefault worden war vor 30 Sekunden. Was soll das? Kennt ihr die Vorteilsregel nicht? Dann diese Sache beim Strafstoß. Winzheimer legt sich den Ball hin. Die Stimmung war sowieso schon angeheizt und angespannt. Und dann muss er hingehen und muss den 2 Millimeter nach rechts legen. Das sind alles so Sachen. Oder Jakob Golz beschwert sich bei dem einen Tor, geht zu ihm nur hin und sagt, frag doch bitte mal deinen Kollegen draußen, ob er das Foul gesehen hat. Patsch, sofort gelb. Also ich verstehe das ganz ehrlich gesagt nicht. Die Schiedsrichtervereinigung fährt Kampagnen, wir sind alles Kollegen, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind Freund und Helfer und dann treten sie wieder so arrogant auf und ich habe dafür kein Verständnis. Also ich habe viele Spieler bei Rot-Weiß gesehen, habe viel auf dem Puckel und was ich da teilweise an Referees geboten bekomme. Ich stelle die Behauptung auf, bevor die Schiedsrichter nach Essen kommen, kriegen die gesagt, pass auf, da ist eine geheizte Atmosphäre, die Jungs sind schneller auf dem Baum, seh zu, dass du dich davon nicht beeinflussen lässt, pfeif nicht nur zu deren Gunsten und dann drehen die das um, meine ich. Die wollen dann zeigen, welche dicken Pünktchen sie haben und sind dann ein Anti-Heimschiedsrichter und bei 50-50-Entscheidungen fällt es grundsätzlich dann gegen Rot-Weiß aus. Das ist so eine Gegenbewegung, habe ich manchmal das Gefühl. Die wollen Profil gewinnen. Der Junge war jetzt 29 Jahre, der hat ein paar Spiele schon in der dritten Liga gepfiffen. Aber ich glaube einfach, die wollen ihr Profil schärfen in solchen Spielen bei Rot-Weiß Essen.
Kann natürlich sein, aber es gibt ja noch andere Vereine mit Zuschauerpotenzial wie Dynamo Dresden, Rostock, wo das ja eigentlich auch dann zutreffen müsste. Geht mir vielleicht einen Schritt zu weit, aber ich gebe dir natürlich recht, dass diese Leistung einfach von A bis Z einfach schlecht war gestern. Ohne Fingerspitzengefühl, über die rote Karte haben wir schon gesprochen. Die einzelnen Szenen hat das Publikum ja immer mehr gegen sich aufgebracht. Zu Recht auch. Also den Unmut kann ich total verstehen. Sicherlich was zu hören bekommen.
Also wir haben auch gute Schiedsrichter, sehr gute in der dritten Liga. Die habe ich auch schon gesehen. Irgendwann hat man den Satz geprägt, ein Schiedsrichter ist dann gut, wenn er nicht auffällt. Aber der ist
wenn
ja
man nicht danach
er war ja, er war ja Hauptdarsteller in diesem Spiel. Und das kann es ja nicht sein.
Versteht ihr denn so eine Kritik, jetzt zum Beispiel von Golz, ein Zitat rausgeschrieben, mit den Schiedsrichtern kann man mittlerweile gar nicht mehr sprechen? Ja. Also er hat so ein bisschen das Gefühl, dass man da
wenn du mal hingehst und irgendwas monierst und du bekommst sofort gelb, dann kann ich den Frust schon nachvollziehen. Also klar, seit der EM gibt es eben diese Regel, dass nur noch die Kapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen. Aber
da muss doch Spielraum sein. Ob ich einen anflaume oder ob ich ganz höflich frage, frag bitte mal deinen Kollegen da draußen. Ja. Da muss doch ein Spielraum für den Schiedsrichter sein.
Der hat ihn ja nicht angeschrien, der ist hingegangen.
Wir sind doch nicht beim Militär.
Wollte ich gerade sagen, das muss ja möglich sein. Oder zumindest auch nach dem Spiel, dass man dann sich mal mit den Spielern normal kurz austauscht. Wenn man dann so einen arroganten Eindruck macht, dann jetzt kann es einfach nicht sein.
Ja.
Ganz klar.
Und ich muss sagen, dritte Liga, wie gesagt, gibt es gute Schiedsrichter, wenn man weiter runterkommt. Ich habe ja viele Regionalligaspiele auch gesehen. Ja. Ich gucke mir die Oberligaspiele an. Was da teilweise rumläuft, es ist unterirdisch, wirklich unterirdisch.
Und ja. Ich glaube, RWE tut gut daran, und das hat ja auch Trainer Dombowski danach auf der PK gesagt, jetzt nicht, das muss man jetzt abhaken, da kann man sich kurz drüber ärgern, und jetzt sollte man sich vielleicht eher auf die spielerischen Dinge konzentrieren, die da auch nicht so gut funktioniert haben, denn auch vor der roten Karte war ja nicht alles gut, ne?
Das war überhaupt nicht gut. Also das war für mich wirklich ein total uninspirierter, schwacher, total enttäuschender Auftritt von RWE. Also die erste halbe Stunde mit das Schlechteste, was man die Saison gesehen hat. Da würde ich noch Aachen und Unterhaching noch mit einbeziehen. Aber das kommt da auf jeden Fall nahe dran. Ich finde, Rot-Weiß hat teilweise mit 10 Spielern zwischendurch besser gespielt und war druckvoller und gefährlicher als in der ersten halben Stunde. Das war einschläfernd. Also in den ersten 10 Minuten hatte Ferl schon 3 ordentliche Möglichkeiten. Hast du einen Torschuss gesehen oder gespielt?
16. Minute Arslan, 18 Meter.
Aber so, das war so eine Rückgabe.
Aber mehr so ein, ich, wir sind auch genau. Da, Schuss.
Mhm. Also das war ohne Energie, und ehrlich gesagt, ich konnte einige Sachen nicht nachvollziehen in Sachen Taktik, auch in Sachen Aufstellung von Christoph Dabrowski beziehungsweise vom Trainerteam. Warum hat er zum Beispiel Erik Fufak rausgenommen, der in Dresden, wie ich finde, auf der linken Seite ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat? Dafür Kaiser, der im Moment ein bisschen unglücklich agiert, dem für meine Begriffe auch das Tempo fehlt, einfach auf dem Flügel, um da mitzuhalten. Warum wurde das System umgestellt? 3-5-2 hat super funktioniert, zu Hause gegen Viktoria Köln in der zweiten Halbzeit. In Dresden muss ich mich immer dem Gegner anpassen, Tabellen 18. aus Ferl, muss ich da das System umstellen? Ja, sollen die sich nicht lieber nach RWE so ein bisschen ausrichten? Also das konnte ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Uninspirierter Auftritt, das Verteidigen haben wir schon angesprochen, man darf auch mit 10 Spielern besser verteidigen, und wenn du in der dritten Liga nicht am Limit spielst, gerade für so eine Mannschaft wie RWE, dann verlierst du auch zu Hause gegen den SC Verl.
Und jetzt ist eigentlich genau das passiert, was du nach dem Dresden-Spiel gesagt hast, wenn du nämlich zu Hause dann gegen Verl verlierst, verpufft das.
Ist es nicht wert.
Also jetzt ist der Punkt eigentlich schon wieder gar nichts mehr wert. Und man konnte die gute Leistung ja auch nicht konservieren, ne?
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe gedacht, klar, war das ein Schock in letzter Minute, dieses 3-3 zu kassieren, aber wir haben alle unisono betont, ey, wir haben ein super Spiel gemacht in Dresden, das nehmen wir jetzt mit, jetzt hauen wir Ferl zu Hause weg. Und da war überhaupt gar keine Energie spürbar. Ich meine, ne, man hat einen ganz tollen Abschied gehabt für Glockenhorst.
Das vor dem
Spiel, total emotional alles. Da habe ich gedacht, die explodieren jetzt auf dem Rasen und dann legen die da so eine uninspirierte, lasche halbe Stunde hin. Also
das vielleicht kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht war das gerade das Problem, dass die Stimmung so andächtig war, dass sie den Schalter nicht umgelegt haben.
Das war ja auch 20 Minuten vorher. Ja. Also danach ist man ja, die Routinen wurden ja nicht aufgebrochen. Danach ist die Mannschaft in die Kabine gegangen und war wieder ein volles Stadion, Flutlichtspiel und also das war einfach viel, viel zu wenig.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu, bevor wir so ein bisschen auf die Tabelle schauen und gucken, wie ernst die Lage eigentlich ist. Das war doch ein würdiger Abschied da vor dem Spiel, oder? Wir haben ja noch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass da bestimmt irgendwas passieren wird beim Heimspiel, und das war doch auf jeden Fall gelungen, oder?
Also Glockenhorst hätte sich dieses Event nicht besser ausmalen können. Das war schon eine richtig coole Geschichte von der aktiven Fanszene. Mit der Choreo, mit den Lichtern, mit der Glocke, die läutete die ganze Mannschaft davor. Gab auch selbst aus Ferl, aus dem Block da, das hat man vielleicht nicht so gesehen, aber habe ich dann irgendwo bei Social Media lesen können. Auch ein sehr, sehr schönes Plakat. Ja, das war schon, da hat man schon alles richtig gemacht.
Ja.
Die Glocke wurde 7-mal geläutet, die war auch für Glockenhorst, aber ich möchte auch sagen, Happo ist 70 Jahre alt geworden, die 7 Glockenschläge waren auch für dich sicherlich, Happo.
Alles Gute.
Naja, unterm Strich bleibt Ferl der Angstgegner.
Ja, die Statistik lügt dann doch nicht, ne?
Die lügt dann doch nicht. Mhm. Dann lass uns mal ein bisschen weiterschauen.
Top-Thema der Woche.
Nämlich auf die Tabelle. Martin, du hast es vor der Aufnahme hier eigentlich ganz gut zusammengefasst. Vom Aufstiegskandidaten in der letzten Saison ab in den Abstiegskampf in dieser Saison, ne?
Ja, das muss man dann leider so konstatieren. Ein Aufstiegskandidat war man in der letzten Saison. Also wer bis zum vorletzten Spieltag realistische Chancen auf den Aufstieg hat, den darf man auch als solchen bezeichnen. Und das ist so ein bisschen, was wir alle befürchtet haben nach diesem großen Umbruch, dass es eine ganz, ganz schwierige, komplizierte Saison wird. Dazu kommt eben noch, dass es nicht diese klaren Absteiger gibt wie in der letzten Saison, ne? Duisburg zum Beispiel und Halle, diese Teams sind gar nicht da, vor denen du hundertprozentig sagen kannst, okay, die spielen unten drin. Das ist alles so verrückt und eng in der dritten Liga. Und wenn du da mal eine Schwächephase hast, wie jetzt Rot-Weiß, dass du halt nur einen Punkt aus 2 Spielen holst, dann rutschst du sofort nach unten. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, ich glaube 10, 11 Mannschaften müssen sich ernsthafte Sorgen machen. vier Teams hinter sich zu lassen. Und da gehört Rot-Weiß Essen leider dazu.
Jetzt aktuell ein Punkt überm Strich noch.
Ja.
Aber traut ihr dem, also kann die Mannschaft das? Weil Abstiegskampf, ich meine, das ist eine ganz andere Situation als in der letzten Saison, wo man dann irgendwann gemerkt hat, ah, das läuft irgendwie gut, wir hatten mal eine kleine Serie, dann fängt man an zu träumen, da spielt es sich ja ganz anders.
Ja, also man sollte jetzt nicht in Panik verfallen, man muss ja immer daran denken, wie ist die Mannschaft vor dem Pferdspiel aufgetreten. Da muss man ja wirklich sagen, da gab es ja echt eine positive Phase. Diese fünf Spiele waren total in Ordnung. Man hat sich Spiel für Spiel gesteigert. In Dresden, finde ich, eine richtig starke Leistung gezeigt. Und darauf muss man sich jetzt eben wieder besinnen. Aber man sollte es trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das schaffen wir schon irgendwie. Das haben schon ganz andere Vereine gedacht. Und wenn du dann irgendwann in so einen Abwärtsstrudel gerätst, dann musst du da schon gegensteuern. Man sollte sich seiner Stärken besinnen, wieder ganz schnell an das denken, was man zuvor richtig gemacht hat, das wieder umsetzen. Und dann wird RWE da wieder rauskommen. Also ich denke schon, dass der Kader gut genug ist. Ich habe sie irgendwann mal vor der Saison ja so zwischen 8 und 12 geschätzt. Ich glaube immer noch, dass sie da landen werden. Aber das wird kein Selbstläufer.
Hängt ja auch ganz viel davon ab, wie geht es mit den Verletzten weiter. Wer kommt vielleicht so noch verletzt dazu, wenn da gewisse Leistungsträger ausfallen? Dann ganz reden wir wieder über ganz andere Probleme hier. Jetzt ist, weiß man nicht, kommt Brumme zurück bis Samstag. Altschwäger ist gesperrt, da ist es auch außen schon ganz schön zugig. Wird schwierig werden, da wieder die richtige Formation zu finden. Also, ich habe am Montag gesagt, die Situation ist gefährlich und ich finde sie jetzt schon als brenzlig. Wenn sie jetzt einen Punkt aus drei Spielen holen, wenn das Spiel in Rostock verloren geht, dann kommen noch weitere Spiele gegen direkte Konkurrenten. Osnabrück steht dann auch auf dem Tableau. Oh, das wird verdammt nochmal ganz schön eng bis Weihnachten.
Dazwischen ist noch Cottbus, die sind gerade gut
drauf. Die haben, ja, kann man wirklich sagen, total verrückt. Also jedes Jahr gibt es da einen Durchmarsch in der dritten Liga. Also frage ich mich auch, wie das möglich ist. Mhm. Aber die sind richtig, richtig gut drauf. Und die werden bestimmt noch 2000 Fans mitbringen. Also das wird eine ganz, ganz heiße Kiste. Da darfst du da nicht so zu Hause auftreten wie gegen Ferl. Aber ja, das Problem ist, wenn du nicht gewinnst, ne? Also wenn du zum Beispiel auswärts nicht mal einen Dreier holst, dann wird der Druck vor dem Heimspiel immer größer. Mhm. Und jetzt ist es in die Hose gegangen gegen Ferl. So, und dann steht RWE auf Platz 16, einen Platz vor den Abstiegsplätzen. Wie gesagt, man muss nicht in Panik verfallen, man muss immer dran denken, die fünf Spiele zuvor waren echt gut, die Entwicklung war sichtbar. Jetzt hat man einen herben Rückschlag kassiert, ist wieder ein altes Muster verfallen. Aber trotzdem sollte man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diese dritte Liga ist echt sowas von verrückt. Ja, also mit zwei Siegen gewinnst du in Dresden, also rettest du das 3-2 über die Zeit, gewinnst gegen Ferl. Dann hätten wir wahrscheinlich jetzt hier gesessen und irgendwie wieder von oben gesprochen.
Ja. Anschluss nach oben,
ja. Jetzt geht wieder was. Nee, also keine Panik, aber trotzdem sollte man das Ganze ernst nehmen.
Mhm. Und mit Rostock wartet ja jetzt am Samstag nochmal auch der Nächste.
Den steht auch das Wasser der, genau. An der Kogge bis zum
ganz
Hals.
So, ganz so gut gestartet.
Da sieht man aber auch, wie weh dann so ein Abstieg aus der zweiten Liga dann auch tun kann. Und wie schwer man sich dann tut, nämlich in der dritten Liga. Die stehen gerade unterm Strich, haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als RWE, gleiches Torverhältnis, also auch eng beieinander. Zuletzt zwei Niederlagen.
Wiedersehen mit Cedric Harumrock, wenn er denn spielt.
Wie schätzt ihr denn, oder könnt ihr was zu Rostock sagen? Schwer einzuschätzen, Absteiger?
Eigentlich nicht.
Also müssen jetzt haben gleich mal da irgendwie.
Eigentlich den Wiederaufstieg auf die Fahne geschrieben. Also das ist bisher so die herbe Enttäuschung in dieser Saison. Aber es ist halt, ja, es ist immer schwer, wenn du einen großen Umbruch vollziehst, wenn sich die Strukturen innerhalb des Kaders ändern, neue Spieler dazukommen und das Ganze noch nicht so läuft, dann gerät man irgendwann in so einen Abstiegsstrudel. Man kennt ja auch die Fans in Rostock, ne? Mhm. Noch deutlich, deutlich komplizierter als anderswo. Und das ist dann vielleicht dann auch die Stärke dann am Samstag für RWE. Ne? Da brennt der Baum und ja, da musst du dann ähnlich starten wie in Dresden und dann vielleicht auch mal wieder in Führung gehen und dann nimmt das Ganze vielleicht dann den Lauf, den sich die Essener erhoffen.
Und das Spiel ist am Samstag. Viele Fans haben sich die Fahrt nach Dresdner erspart. Und werden in Rostock dabei sein, man kann also mit großem Fanaufkommen rechnen. Da fährt ja auch ein Sonderzug. Ich glaube, dass die Unterstützung da auch vielleicht viel, viel ausmachen wird.
Ja, 2.500 werden ungefähr da sein. Also letzte Woche waren schon über 2.000 Karten verkauft. Der Sonderzug der FFA war nicht 0,0 ausverkauft. Da wird schon ordentlich was los sein. Und da muss Rot-Weiß ein ganz anderen Gesicht auftreten.
Du hast eben schon gesagt, Brumme weiß man noch nicht so genau, ob er spielen kann am Samstag. Was glaubt ihr, wie stellt Dabrowski auf. Du hast gerade schon Kaiser so ein bisschen kritisiert, der ja jetzt gespielt hat.
Ja, du musst, ist halt, ich hatte das schon nach dem Dresden-Spiel gesagt, das ist eine ganz extreme englische Woche für RWE mit 3 Spielen innerhalb von 6 Tagen. Rostock hat ja auch einen Tag mehr zur Regeneration.
2 weite Fahrten.
Genau, jetzt 2 weite Fahrten. Ne? Am Freitag geht's wieder hin mit dem Bus. Du musst, ja, die Leute aufstellen, die meisten Körner haben. Das ist einfach so. Also du wirst ein bisschen durchrotieren müssen. So ein Aslan wirkte ausgelaugt, Müsel wirkte ausgelaugt. Trotzdem wirst du wahrscheinlich nicht auf die verzichten können. Aber ja, jetzt muss ich zeigen, ob der Kader genug Substanz hat. Vielleicht ist mal so ein Eisfeld jetzt gefordert, hat jetzt noch keine Minute gespielt.
Ja, ja,
wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ja, wobei ich sehe jetzt keinen Grund, Winzheimer rauszunehmen. Da muss man schauen, wie fit ist er. Spielst du nochmal mit 2 Spitzen, ist dann vielleicht nochmal Wonitzstein, ne? Der müsste ja auch langsam mal brennen.
Ja, Winzheimer
schadet mit den Hufen wahrscheinlich.
Winzheimer macht ja jedes Tor jetzt in den letzten 3 Spielen und ja. Da muss man erstmal zum Punkt gehen, wenn es 0-2 steht, ne? Und den reinmachen und vom Schiedsrichter noch aufgehalten wird, weil der einen Grashalm da eben quer gestanden hat. Ich finde, der hat schon verdammt viel Selbstvertrauen gerade gewonnen. Ja. Ich hoffe, der macht da so weiter an der Stelle.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie wieder zum 3-5-2 zurückkehren mit Alonso, Kraulich, Schulz. Das hat ja eigentlich gut funktioniert. Ist jetzt die Frage, gut, Fufak hast du noch vielleicht für die Schiene. Außen wird jetzt ein bisschen eng. Also wenn Brumme auch noch ausfällt, Altsperger, dann hat man einen Dauerpatienten wie Celebi. Also auf der Außenpartei-Position wird es jetzt wirklich richtig eng. Da kann man nur hoffen, dass Altsperger nicht mehr als ein, vielleicht 2 Spiele Sperre bekommt.
Ich denke mal, das kommt auch darauf an, was der Schiedsrichter in seinem Bericht geschrieben hat. Ne? Wenn er so halbwegs zugibt, dass es eine harte Entscheidung war, dann könnte es milder ausfallen. Also
ich denke schon, dass es mindestens 2 Spieler
sind. Ja, 2.
Das tut dann weh.
Ja. Ja. Lass es uns auch auf den Punkt bringen.
RWE gewinnt, wenn.
Martin.
Ja, RWE gewinnt, wenn, wenn sie wieder die Energie auf den Platz bringen. Wie in Dresden, als sie es da geschafft haben. Also so uninspiriert wie gegen Verl darfst du in Rostock nicht auftreten. Also du darfst dieses Publikum einfach nicht in Fahrt kommen lassen, diese Mannschaft, ne, die ja auch auf dem Boden liegt. Und genau daran liegt der Schlüssel in der ersten halben Stunde. Mit viel mehr Energie, mit viel mehr Power in dieses Spiel starten, möglicherweise mit einer Systemumstellung wieder mehr Druck entwickeln. Ja, das war auch in der ersten Halbzeit ein richtiges Fehlpass-Festival gegen SC Verl. Man hat überhaupt keine Ballsicherheit gehabt, gar keine Struktur, keinen Mut. Keine Tiefenläufe und wenn man dahin wieder zurückkehrt, dann kann man in Dresden gewinnen, so wie die momentan drauf sind.
Ralf.
Wenn der junge Mann aus dem tiefen Odeltal, der Schiedsrichter, an diesem Wochenende dienstfrei hat.
Er wird wahrscheinlich nicht nochmal Essen pfeifen,
das kann ich
mir nicht vorstellen.
Vielleicht ist er wieder ein Heimschiedsrichter.
Ja. Wir sind gespannt auf das Spiel, treffen uns danach wie gewohnt hier am Montag wieder im Studio, dann kommt die neue Folge raus. Freuen uns, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Gerne auch beim nächsten Mal. Abonniert uns auf YouTube, da könnt ihr auch kommentieren. Ihr könnt uns auch auf anderen Wegen erreichen. Das seht ihr alles nochmal in der Beschreibung zusammengefasst. Abonniert uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und sonst bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.